Deutschlandfunk, Marktplatz.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Blumenkohl und Bohnen, Mangold und Möhren, Zucchini und Zuckerschoten. Ein Gemüsegarten zum Mieten liefert einen Sommer lang kiloweise frisches Gemüse, Salat und Kräuter. Der Ernteerfolg ist fast garantiert, denn ein Profi bereitet die Fläche vor und sät und pflanzt zu Saisonbeginn rund 30 Sorten. Was zu tun bleibt, ist regelmäßiges Wässern, Unkrautjäten und natürlich Ernten. Die Anbieter solcher Mietgärten heißen zum Beispiel Ackerhelden, Meine Ernte, Mein Gemüseacker oder Freizeitfarmer und haben mittlerweile rund um viele Städte Partner aus der Landwirtschaft gewonnen. Manche Bauern bieten Mietgärten aber auch direkt und unabhängig von einem dieser Unternehmen an. Wasser und Gießkannen werden gestellt, Hacke und Schaufel auch. Und für den Fall, dass die Erbsen nicht gedeihen oder Schnecken sich über den Salat hermachen, gibt es Beratung und erste Hilfe. Wie teuer ist ein Gemüsegarten auf Zeit? Wie viel ist darin wöchentlich zu tun? Was passiert, wenn es einem die Ernte verhagelt? Wird rein biologisch gegärtnert oder dürfen Pflanzenschutzmittel gespritzt werden? Mietackern macht glücklich. Gemüsebauer für eine Saison. Darüber reden wir heute im Marktplatz.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Wir ackern hier heute im Frauenteam mit Ina Remmel von Meine Ernte, Katrin Ivanov-Belo vom Gartenglück in Overath bei Köln und mit Astrid Schuster, Mietgärtnerin bei Mein Gemüseacker ebenfalls nahe Köln. Frau Schuster, wie wurden Sie zur Mietgärtnerin?
Ja, wir sind darauf aufmerksam geworden, weil es wirklich ganz nah zu unserem Haus gelegen ist, direkt an einer Straße, an der wir immer vorbeifahren. Wir haben die Banner gesehen und dann haben uns auch noch Nachbarn angesprochen und haben gefragt, habt ihr nicht auch Lust, da einzusteigen? Das fängt jetzt an, das hört sich doch toll an. Ja, und dann haben wir es einfach ausprobiert.
Wann war das? Wie lange machen Sie das jetzt schon?
Wir sind jetzt in der 5. Saison dabei.
Wie lange dauert so eine Saison?
Eine Saison dauert ungefähr, fängt an im April und ist meistens im Oktober zu Ende.
Was zahlen Sie für Ihre Gemüseparzelle?
Für die Parzelle bezahlen wir 300 Euro, also an den Verpächter, an den Gemüsebauern, der uns da betreut und alles vorbereitet. Und dann zahlen wir natürlich noch ein bisschen für das Zubehör. Also wenn man ein kleines Tomatenhaus aufstellen möchte oder mal für die Stangenbohnen oder die Tomaten irgendwelche Kletterhilfen braucht, dann muss man da auch noch mal ein bisschen für ausgeben.
Die 300 Euro verstehen sich für die Saison, ne?
Ja, pro Saison, genau.
Was haben Sie denn in diesem Jahr schon alles geerntet?
Ja, was haben wir geerntet? Rettich, Salat. Wir haben tolle Zucchini schon geerntet in großen Mengen. Wir haben Spinat geerntet. Die Kräuter kann man schon ernten. Die sind noch ein bisschen zart, aber kann man auf jeden Fall schon dazu nehmen. Zwiebeln und Radieschen. Also es geht jetzt gerade so richtig los.
Frau Ivanov, welche Entstehungsgeschichte steckt eigentlich hinter diesen Mietgärten?
Ja, also bei uns ist das so, das Gartenglück hat seinen Ursprung eigentlich auch bei der Uni Kassel, denn mein Mann und ich sind beide Agraringenieure. Wir haben ökologische Agrarwissenschaften studiert und dort am Versuchshof der Uni Kassel wurde das Projekt damals ins Leben gerufen in Deutschland. Seinen Ursprung hat es eigentlich in Österreich, denn unmittelbar nach der Tschernobyl-Katastrophe haben sich dort Menschen zusammengetan und gesagt, ja, wie kommen wir denn an wirklich einwandfreies, gesundes, unbelastetes Gemüse? Und die Leute haben sich damals dann überlegt, dass diese Art der Selbsternte ja eine ideale Möglichkeit wäre, das eben sicherzustellen, und haben sich dann zusammengetan und bemüht, einen Landwirt zu finden, der ihnen einen Acker zur Verfügung stellt und dieses Gemüse eben auch sät und pflanzt, weil das Fachwissen liegt ja meistens dann doch in der Hand der Landwirte. Und so hat das Ganze mal angefangen. Und wir selber sind dann, wie gesagt, während des Studiums draufgekommen und haben damals, das war dann 2005, gehören wir somit zu den Ersten, die das überhaupt in Deutschland umgesetzt haben. haben in Köln angefangen mit einer ganz kleinen Fläche. Es war wahnsinnig schwer, wirklich einen Acker zu bekommen und einen Landwirt zu finden, der sich erstmal auch darauf einlässt und sich vorstellen kann, dass sich tatsächlich Städter mit der Hacke hinstellen und selber dann ihr Gemüse pflegen auch. Und nachdem diese erste Hürde genommen war, sind wir dann, stellte sich für uns auch die große Frage, wie wir das Ganze bekannter machen. Und dann haben wir die örtlichen Gegebenheiten genutzt und haben gesagt, ja, im Karneval. Und sind dann wirklich als Gärtner verkleidet losgezogen mit so kleinen, bei so kleinen regionalen Umzügen und haben statt Bonbons und Schokolade kleine Kartoffelchen mit Löchern versehen und so Zettelchen drangehangen und die haben wir dann verteilt.
Sie und Ihr Mann haben sich mit Ihrem Biohof ja nun keinem dieser eingangs genannten Unternehmen angeschlossen, sondern vermieten die Parzellen selbst. Warum machen Sie das so?
Ja, ich finde, die Frage müsste sich vielmehr andersherum stellen. Also warum sollen Landwirte das nicht selber machen? Denn es ist ja so, dass durch diese Selbsternte ein Acker, eine Ackerfläche eine unheimliche Aufwertung erfährt. Und wir empfehlen wärmstens allen Landwirten, die da irgendwie Interesse haben, wirklich das, diese Selbsterntegärten auch selber anzulegen. Denn gerade heute in Zeiten des Höfesterbens ist es natürlich so, dass jede Nische, die da sich da bietet, auch genutzt werden sollte. Und das ist eben eine wirkliche Möglichkeit, für Landwirte so eine Acker aufzuwerten und nicht nur zu produzieren, den Ertrag zu verkaufen, sondern auch durch den Gemüseanbau einen ganz anderen finanziellen Ertrag dann zu erhalten. Und für uns hat sich diese Frage nie gestellt, weil wir eben, wie gesagt, mit zu den ersten gehörten, die das überhaupt umgesetzt haben in Deutschland. Und ich schreibe jetzt gerade im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gemeinsam mit anderen Kollegen, die das eben auch freie Selbsternten betreiben. Da schreiben wir an einem Leitfaden, um eben Landwirten, die Interesse haben, die entsprechenden Informationen an die Hand zu geben.
Die andere Seite vertritt Ina Remmel von Meine Ernte, einem der Unternehmen, das eben Gemüsegärten zum Vermieten vermittelt. Wie kam man auf die Idee, Meine Ernte zu gründen?
Hallo. Auf die Idee bin nicht ich gekommen, sondern Nathalie Kirchbermer und Wanda Ganders. Die haben Meine Ernte vor 10 Jahren gegründet. Also wir sind jetzt auch gerade im Jubiläumsjahr. Und die haben das so ein bisschen aus eigenem Interesse, sind sie auf die Idee gekommen. Also im Studium haben sie einfach gemerkt, dass sie so nicht direkt an diese wirklich gesunde Ernährung drankommen und wollten das dann wirklich auch selber aktiv gestalten und sind dann in Kontakt getreten mit Landwirten, ob die da Interesse dran haben. Und dann ging das auch relativ schnell, dass dann die ersten Landwirte dazu gesagt haben. Und es wurde mit 6 Landwirten gestartet in Kooperation. Und es ist dann immer eine Zusammenarbeit mit Meine Ernte und den Landwirten, sodass jeder so seine Stärken mit einbringen kann, also wirklich der Landwirt dann für den Boden da ist und den Boden vorbereitet und auch das Saatgut in den Boden bringt und wir eben für die Vermarktung an die Kunden, für die Administration, für diese Seite quasi dann zuständig sind. Genau, und das hat sich immer weiterentwickelt jetzt in den 10 Jahren und jetzt sind wir bundesweit an 25 Standorten vertreten. Und es kommen auch immer wieder Landwirte auf uns zu, also es kommen auch immer wieder neue Landwirte dazu, die mitmachen wollen.
Wie groß sind die Flächen?
Also die einzelne Parzelle für den Mieter sind 45 Quadratmeter und dann für den Landwirt, da gibt es Flächen, die sind so bei 2000 Quadratmetern. Das geht aber hoch bis zu einem Hektar. Also bei großen Flächen, wo wirklich sehr viele Gärtner auf einer Stelle sind, da sind wir bei ungefähr einem Hektar.
Genau. Wissen Sie, was die Landwirte daran reizt, bei Ihnen mitzumachen oder sie motiviert, sich zu melden als Landwirte, die Flächen zur Verfügung stellen wollen?
Ja, genau. Also es sind ganz oft Landwirte, die wirklich auch den Leuten dieses Thema wieder nahe bringen wollen, die sich darüber freuen, wenn viele Leute Interesse daran haben, wo ihr Essen herkommt, die da zuschauen wollen, wie das Gemüse wächst und die da wirklich auch mit großem Herz dabei sind, auch viel selber nochmal einbringen und dann auch oft auf dem Feld nochmal vorbeigehen und mit den Leuten reden. Und genau, und unser Konzept ist eben schon jetzt länger auf dem Markt und hat sich bewährt. Und das heißt, dass man halt mit uns dann zusammenarbeiten kann und eben quasi auch unsere Qualifikationen, also eben im Bereich des Marketings nutzen kann und dann auch überregional von uns nochmal verbreitet wird, also der Hof an sich nochmal weitergetragen wird sozusagen. Genau.
Ihr Konzept ist ja nicht das einzige. Sie sind eins von mehreren Unternehmen, die mit Partnern aus der Landwirtschaft zusammenarbeiten, so wie Ackerhelden auch, Mein Gemüseacker, Freizeitfarmer oder Bauerngarten, deren Modelle ja auch vergleichbar sind. Wer keinen eigenen Garten hat oder sich Unterstützung beim Gemüseanbau wünscht, kann hier also Angebote finden, vor allem rund um Großstädte. An einem der heißen Junitage kürzlich war ich auf dem Hof von Markus Vogel in Leverkusen, einem der Vertragspartner von Meine Ernte. Jeden zweiten Montagabend kommt er auf die Mietparzelle zur Gärtnersprechstunde. Astrid Scherhorn ist in dieser Saison zum ersten Mal dabei.
Ich rupfe Unkraut.
Also wir haben hier diverse Sachen gesät und gepflanzt und befinden uns gerade hier mit unserer Gärtnerin vor den Rote Beete. Die werden also jetzt hier vom Unkraut befreit. Da sehe ich dann Kamille, Melde. Da müssen wir jetzt auch gerade bei der Hitze eben entsprechend einmal durch. Kann man auch mit der Schuffel gehen. Entweder macht man es mit der Hand oder man nimmt hier unser Equipment aus dem Gartenhaus dazu und schuffelt da mal eben durch.
Was darf ich denn als nächstes ernten?
Also wenn ich hier schon meine Blicke schweifen lasse, also es geht hier bei Mangold auch schon los. Also stärkere Triebe, die kann man durchaus schon unten abschneiden, weil Mangold wächst ja automatisch wieder nach. Das ist immer besser, auch schon mal jetzt ein bisschen mitzunehmen. Dann durchaus hier vorne Spinat kann man probieren. Da gilt dasselbe wie jetzt hier bei Mangold. Da kann man die starken Blätter abknippen. Wenn wir uns jetzt hier zu den Zuckererbsen bewegen, also so feine Zuckerschoten kann man ja auch im Ganzen machen, dann könnte man jetzt eben schon zugreifen.
Mein Name ist Claudia Droste-Schmeisse. Ja, und ich bin, glaube ich, mindestens seit 7 Jahren dabei. Auf jeden Fall bei 7 Jahren. Und ja, freue mich, dass die ersten Zucchinis schon mal fertig werden. Ne? Paprika ist auch schon groß am Wachsen. Salate, Radieschen, Mairüben. Zuckerschoten, kann man schon alles ernten.
Warum machen Sie mit?
Ich bin Psychotherapeutin und mein Hobby ist das Gemüse. Nachdem ich 8 Stunden zugehört habe, bin ich so froh, dass das Gemüse nicht zu mir spricht, dass ich mir eine absolute Ruhe kriege und Ausgeglichenheit, und es ist Sport. Wenn man mir hier 4 Stunden lang Unkraut jätet, das verbrennt ungefähr 600 Kalorien, ist mir lieber als im Fitnessstudio und man kann es auch noch essen. Etwas Neues ist diesmal, ich habe eine Kartoffelpflanze, die so ein bisschen komisch aussieht. Hier so, ne?
Ja, die wird Blattläuse gehabt haben. Dann sehen die Blätter so gekrünkelt aus. Aber hier, wenn man die jüngeren Blätter wieder beguckt, die sehen ja wieder relativ normal aus. Und deswegen bin ich mal optimistisch, dass sich das Ganze dann doch noch zum Guten fügt. Sieht sehr danach aus, dass sie sich wieder bekrabbelt.
Ich bin Tai Mohammed Amiri. Seit 2 Jahren bin ich hier in das Garten arbeiten. Ich mache schon Gemüse für das Zuhause. Das erste Mal, wenn ich komme, kann niemand hier. Und jetzt habe ich viele Freunde und Freundinnen. So, wenn ich komme hier, sprechen miteinander. Wir machen mit diesen Sachen Spaß und ja, das ist alles.
Spaß, Erntetipps und Gemüse, das nicht spricht. Eindrücke vom Mietacker in Leverkusen auf dem Hof von Markus Vogel. Frau Schuster, Blattläuse, Kartoffelkäfer und kleine Gemüsepflanzen vom Wildkraut, man könnte auch sagen Unkraut, unterscheiden. Bekommen Sie auf Ihrem Feld auch Unterstützung?
Ja, das auf jeden Fall. Also der Vermieter oder der Verpächter, der ist ja selber, hat ja selber einen Gemüsehof und kennt sich perfekt aus und der ist einmal in der Woche da und den kann man alles fragen. Der kommt dann auch mit auf die Parzelle und guckt mit und dann gibt es ja auch immer den einen oder anderen, der es schon länger macht, der dann eben den Nachbarn, der es im ersten Jahr macht, auch ein bisschen beraten kann. Dann fragt man sich auch ein bisschen durch. Also Ja, wir bekommen Unterstützung von dem Gemüsehof, aber eigentlich gibt es auch eben diese Mund-zu-Mund-Beratung vor Ort. Und wir selber haben auch selbst im ersten Jahr wenig in Bücher geguckt oder im Internet recherchiert. Das findet alles vor Ort statt und das geht auch wunderbar.
Können Sie sich noch an Anfangsschwierigkeiten erinnern?
Also wirklich Schwierigkeiten, habe ich auch überlegt, gab es Schwierigkeiten? Es gab eigentlich nicht wirklich Schwierigkeiten. Also wir haben gelernt, dass man das Gemüse früh ernten sollte, weil es wirklich viel gibt und dass man dann hinterher nicht hinterherkommt sozusagen. Also einfach schon früh anfangen, auch ein paar junge Pflanzen zu ernten und dass es gut ist, wenn man die direkt auf dem Acker praktisch das Gemüse putzt und dann direkt auf dem Kompost die Abfälle in Anführungszeichen da lässt. Und dann kommt das alles auch nicht so super dreckig in der Einbauküche an, die ich ja zu Hause habe. Ich habe ja keine Gastronomieküche zu Hause, sondern eine ganz normale Einbauküche. Und dann kann man das eben auch alles gut verarbeiten. Erfahrungen aus dem ersten Jahr würde ich eher sagen, Überraschung, dass es so gut funktioniert. Also das haben wir uns einfach nicht vorstellen können, dass wir da körbeweise Gemüse nach Hause tragen und dass es so einfach ist eigentlich.
Findet man sie noch am Gemüseregal im Supermarkt?
Im Sommer gar nicht, weil wir einfach alles haben. Da werden ja 30 Sorten eingesät. Wir selber pflanzen noch ein paar Sachen dazu, die wir spannend finden, wie alte Sorten zum Beispiel. Und damit sind wir perfekt versorgt, unser Acker. Also unsere Fläche hat ja 100 Quadratmeter und da kann man locker 2 Familien mit ernähren. Wir verschenken dann ganz viel an Nachbarn. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe und dann wird das immer innerhalb von Stunden, wird das alles abgeholt und die Nachbarn freuen sich, wenn sie was abbekommen.
Frau Ivanov, wie gehen Sie denn um mit Problemen und Fragen Ihrer Mietgärtner?
Ja, bei uns ist das so, dass wir einmal wöchentlich auch zum Ackertermin vor Ort sind und in dem Rahmen auch nochmal Jungpflänzchen verkaufen, denn die abgeernteten Reihen, die sind dann ja zunächst mal frei und wir ziehen am Hof halt sehr viele Pflänzchen auch selber vor und die bringen wir dann mit und in diesem Rahmen können wir dann zum einen eben die Fragen beantworten und dann den Menschen, den Gärtnern vor Ort eben die auch noch weitere Pflänzchen zur Verfügung stellen. Und als Sie eben nach Schwierigkeiten fragten, da dachte ich sofort daran, so im ersten Jahr, der Klassiker, der ist dann meistens, dass viele erstmal verzweifelt dastehen und Probleme haben, natürlich die Kulturpflanzen von der wild wachsenden Begleitflora zu unterscheiden. Und das so ein schönes Beispiel ist die Möhre. Jeder kennt das Möhrengrün, aber wenn die Möhre keimt, dann sieht sie nun mal aus wie ein feines Gras. Die Keimblätter sind dann so ganz grasähnlich und das ist natürlich so, dass das mal schnell passiert, dass im Eifer des Gefechts dann die Möhrenreihe dran glauben muss. Da es aber 4 Reihen Möhrenreihen gibt und wir dann auch Saatgut natürlich danach geben, ist das dann auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, das ist so der erste Schritt, den erstmal alle durchlaufen müssen, dass irgendwie, genau, was ist überhaupt Kulturpflanze und was ist dann eben das Beikraut, das Unkraut.
Und muss man das Beikraut unbedingt loswerden? Ich hörte in Leverkusen, dass die Möhre trotzdem wächst, auch im Beikraut.
Solange sie nicht darin untergeht. Also das ist immer so eine, das muss man halt in alles in Maßen, sag ich mal, ist noch gut. Wenn die Wildkräuter kleiner sind als die Möhrenpflanze, dann geht das. Und sobald die aber eine Konkurrenz darstellen um Licht, Nährstoffe und Wasser, geht's halt. Also dann wird's kritisch.
Wer interessiert sich eigentlich für solche Mietgärten, die man für eine Saison hat, um Gemüse, Kräuter, Salat anzubauen? Frau Schuster, wie ist das, wenn Sie sich so unter Ihren Ackernachbarn umschauen? Was sind das für Leute?
Ja, das ist eigentlich eine ganz gemischte Truppe sozusagen. Da sind also 2 Studentinnen, die das zusammen gemietet haben. Es gibt 2 Kollegen, die es zusammen gemietet haben, die sogar in der Mittagspause dann zusammen kochen. Es gibt Rentner-Ehepaare, es gibt junge Familien, es gibt Familien mit älteren Kindern oder auch mal 2 Ehepaare, die sich das einfach teilen. So eine Parzelle von 100 Quadratmetern. Da werden auf jeden Fall auch 2 Familien satt. Also viele teilen sich das, wir machen es halt alleine und verschenken dann einen großen Teil auch unserer Ernte.
Was haben Sie für einen Überblick, Frau Remmel, wer kommt und möchte bei Ihnen Mietgärtner werden?
Ja, das ist ganz ähnlich. Das ist auch sehr gemischt bei uns. Wir haben festgestellt, dass ganz häufig die Frauen den Garten mieten und dann ihre Männer mit aufs Feld nehmen. Und dann sind die Männer auch sehr motiviert mit dabei. Also zumindest bei der Buchung sind ganz oft die Frauen vorne, also es sind so 80% ungefähr. Aber die Männer kommen dann auch immer gerne mit und ackern dann mit und sind dann auch begeistert. Aber es ist wirklich sehr breit gemischt. Also viele Familien, die dann auch wirklich mit ihren Kindern da sind, die da auch viel machen können und das Unkraut rausziehen können, zum Beispiel die kleinen Kinder und genau auch ältere Leute. Also das ist sehr breit gemischt.
Wie viele machen weiter und wie vielen reicht es nach einer Saison, Wasserkannen schleppen und Unkraut jäten?
Das ist auch, also wir haben so ungefähr die Hälfte macht weiter, die andere Hälfte macht nicht weiter. Gründe, um dann nicht weiterzumachen, ist aber auch ganz häufig, dass sie dann einen eigenen Garten am Haus haben oder halt wegziehen, wo leider halt kein Mietgarten ist in der Stadt. Oder dass sie in einem Kleingarten sind dann, wo sie halt das ganze Jahr durchgärtnern können. Also das sind dann, ganz oft bekommen wir dann Nachrichten so, ich mache mal leider nicht mehr mit, aber ich bin umgezogen und habe jetzt einen eigenen Garten, weil ich eben durch euch an dieses Konzept rangekommen bin. Was natürlich sehr schön ist dann zu hören. Ja.
Frau Ivanov, wie ist das bei Ihnen? Bei Ihnen steht ja auch der Biolandbau im Vordergrund, das ökologische Wirtschaften.
Ja, das in jedem Fall. Uns ist es natürlich ganz wichtig, den Menschen zu vermitteln, was hinter der ökologischen Landwirtschaft, hinter dem ökologischen Gemüsebau steckt. Und das machen wir natürlich im Rahmen jedes Ackertermins vor Ort. Aber schon grundsätzlich bei der Anlage haben wir halt eine sehr ausgeklügelte Fruchtfolge. Da es ja so ist, wir möchten ja langjährigen Ertrag erzielen dort und langjährig wirtschaften können. Und das funktioniert eben nur, indem wir uns eine sehr gut durchdachte Fruchtfolge auch umsetzen. Und da finden wir das eben auch eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, dass die Menschen das so mittragen. Also wir haben unsere gesamten Kulturen nach Pflanzenfamilien sortiert und in Blöcken eingeteilt. Und das heißt, wenn ich jetzt irgendwas nachpflanzen möchte, kann ich das nicht irgendwo machen, sondern muss mich da schon erstmal orientieren, in welchem Block, in welchem Bereich kann ich das jetzt anbauen, damit wir eben die entsprechenden Anbaupausen zwischen den für die einzelnen Gemüsekulturen einhalten. Denn eine Zuckererbse zum Beispiel, die kann auf gar keinen Fall mehrere Jahre am selben Standort hintereinander wachsen. Die braucht eine sehr lange Anbaupause. Bei manchen Gemüsen sind das tatsächlich 5-6 Jahre. Und zum Beispiel auch Kohl braucht lange Anbaupausen. Und um eben sicherzustellen, dass wir da lange ernten können und lange Spaß daran haben, haben wir eben diese Fruchtfolge erstellt. Und das war anfangs natürlich für uns eine große Frage, machen die Menschen da alle mit und wie kommt das an? Aber das ist so toll auch zu sehen, wie die Leute das auch mitnehmen für sich und wenn sie dann ihren eigenen Garten tatsächlich eines Tages bewirtschaften, dass sie das dann eben auch selber umsetzen können.
Wie kommt man an einen solchen Garten, an einen Acker? Zunächst mal bei Ihnen, Frau Ivanov.
Da meldet man sich dann im Internet an. Wir haben eine eigene Internetseite für unser Gartenglück und da kann man sich dann die Parzelle online buchen. Da gibt es so eine Art Lageplan, da kann ich mir dann schon direkt anklicken, welche Parzelle ich wo, auf welchem Standort natürlich. Die Standorte sind vornehmlich in Köln. Dann kann ich mir das genau schon anklicken, wo ich hin möchte und wenn dann eben Freunde Parzellen nebeneinander haben möchten, können die das miteinander absprechen und sehen dann auch, weil sie ja ihre Parzelle taufen, der einen Namen geben, können sie dann schauen, wo die Freunde sind und das nebeneinander buchen.
Wie läuft das bei Ihnen, Frau Remmel?
Das läuft ähnlich ab. Also man meldet sich auch bei uns über die Internetseite, über meineernte.de an und da kann man erstmal schauen, ob der eigene Standort, also die eigene Stadt in Deutschland vertreten ist. Und da kann man sich auch jetzt schon vormerken für, beziehungsweise irgendwie für Bekannte einen Gutschein buchen oder sowas. Genau, für die nächste Saison ist das jetzt, genau. Man kann allerdings auch, wenn man nicht die eigene Stadt vertreten hat, dann kann man uns auch schreiben und es kommen immer neue Städte dazu. Und dann melden wir uns natürlich zurück, wenn dann die entsprechende Stadt dabei ist. Und auch bei uns kann man dann irgendwie einen Lagewunsch angeben, wenn man unbedingt nah am Wasser oder neben den Freunden sein möchte, genau, dass man dann zusammen gärtnern kann.
Wir hatten eben gehört, Frau Schuster und ihre Familie zahlt 300 Euro für die Saison. Wie ist das bei Ihnen?
Wir haben zwei Mietgartengrößen quasi. Das sind einmal 45 Quadratmeter, dafür zahlt man 229 Euro in der Saison. Also auch eben von Ende April bis Ende Oktober, genau. Und da ist dann alles mit enthalten, mit Wassergeräten und Saatgut. Und eben auch unsere Infos immer jeden Monat. Und dann haben wir nochmal eine große Gartengröße. Das ist quasi die doppelte Größe einfach. Das sind 90 Quadratmeter, so für einen Familiengarten. Oder wenn man sich mit Freunden zusammentut, da lohnt sich das dann schon. Und die liegt bei 439 Euro.
Kann man jederzeit aussteigen oder wann ist ein Kündigungstermin?
Man kann in der Saison, gibt es natürlich immer irgendwie Gründe aus Krankheit oder sowas, dass man nicht mehr mitmacht, dann sollte man sich bei uns melden, dass wir dann auch irgendwie den Gartennachbarn Bescheid sagen können, dass dieser Garten nicht mehr bewirtschaftet wird, damit die sich dann potenziell drum kümmern und nicht das Unkraut, Beikraut überhand nimmt. Genau, das geht und man ist eben für eine Saison angemeldet und muss sich dann auch fürs nächste Jahr neu anmelden, wenn man weitermachen möchte. Da haben dann immer die Vorgärtner, also die schon Gärtner waren, haben immer ein Vorrecht nochmal. Und dann hat man aber auch entsprechend in der nächsten Saison die Chance, wieder reinzukommen. Also es ist wirklich immer nur für eine Saison.
Ist es bei Ihnen auch so, Frau Ivanov?
Ja, genau. Wir haben auch zwei Parzellengrößen, zwei Gartengrößen. Und bei uns ist die kleine Parzelle 50 Quadratmeter groß. Wir haben allerdings ein solidarisches Preissystem und das heißt, das ist so ein bisschen nach Selbsteinschätzung. Und es ist nämlich sehr wichtig, dass auch Menschen, denen es vielleicht finanziell nicht so gut geht, teilnehmen können. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man in Raten zahlt. Das nehmen auch tatsächlich einige Menschen jedes Jahr wahr. Und dann, es ist grundsätzlich so, dass man da sich da selbst einschätzen kann hinsichtlich des Parzellenpreises. Und der schwankt bei den 50 Quadratmetern liegt er zwischen 180 und 222 Euro. Und bei den 100 Quadratmetern ist es dann entsprechend das Doppelte.
Gärtnern macht Spaß und ist gesund. Und das gilt für das Ernten von Gemüse und Salat auch. Und weil das nicht nur großen, sondern auch kleinen Gärtnern gefällt, gibt es das Projekt Ackerhelden machen Schule. Die Ackerhelden, gegründet 2012, sind ein Unternehmen aus Essen im Ruhrgebiet. Die Anbauflächen sind nach Richtlinien der großen deutschen Bioanbauverbände zertifiziert und ausgesät. Und gepflanzt wird nur biozertifiziertes Saatgut bzw. Biopflanzen. Ackerhelden machen Schule ist ein gemeinnütziges Bildungsprojekt für Kindergärten und Schulen in Deutschland und Österreich. Und kurz vor den Sommerferien bauten Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Grundschule in Bonn mit Hilfe von Johanna und Merle von den Ackerhelden drei Hochbeete und bepflanzten sie mit Gemüse, Salat und Blumen.
Das hier ist zum Beispiel Palmkohl. Ist so ein bisschen wie Grünkohl, den kennt ihr vielleicht, aber für Kinder ist der schöner, weil die Blätter einfach viel, viel milder schmecken. Das ist das Schöne. Und wir haben auch zum Beispiel eine Kornblume dabei oder auch Ringelblume. Das heißt, es wird etwas bunter werden auf euren Hochbeeten und so, dass wir auch noch essbare Blüten sehen. Die könnt ihr tatsächlich auch essen. Und wir werden heute einiges entdecken. Also hier ist es so, dass hier Kürbis, da ist auch schon eine Blüte dran, wie ihr seht.
Lecker Kürbis.
Mögt ihr Kürbis?
Ja.
Kennt ihr wahrscheinlich von Halloween, ne? Ja. Die einzelnen Kürbispflanzen, das ist schön. Mensch, da haben wir Glück, Johanna, dass die Kinder Kürbis mögen.
Da sind noch mehr Blüten.
Und ich glaube, das haben wir euch eben schon gezeigt. Hier ist der spannende Kohlrabi, den gibt es nicht nur in Weiß, sondern auch in Lila. Der wandert auch in eure Hochbeete, damit ihr hier auch besondere Gemüseraritäten habt und auch einiges kennenlernt. Habt ihr Fragen gerade noch im Moment? David, du?
Was ist das für eine Pflanze?
Ah, das ist die Kornblume. Guck mal, die ist ja schon so ein bisschen blau und die wird noch größer werden.
Ich habe noch eine Frage.
Na klar, raus
was
damit.
Was ist das da unten?
Hier unten, das Bunte?
Das ist, glaube ich, Salat.
Oh, könnte das Salat sein?
Nein, ja.
Johanna, holst du noch mal das bunte Bild?
Ja. Nee,
Könnte das Salat
Mangold
sein?
Mangold.
Oh, du bist super. Hast du schon gehört von Johanna, ne? Manchmal sage ich auch Merle Mangold, wenn ich in den Schulen oder in den Kitas bin. Und hier ist der bunte Regenbogen-Mangold. Der ist tatsächlich von der Farbe so, dass da ganz, ganz viel gelb ist und der bleibt auch nach dem Kochen so. Vielleicht kennt ihr das von Spinat oder von anderen Pflanzen, dass die da ganz, ganz viel Farbe verlieren. Und beim Mangold ist das so, dass der so bleibt. Kennt ihr das? Habt ihr da schon mal von gehört? Dann
könnte es ja roter Spinat sein.
Ja, das gibt es tatsächlich auch. Also es gibt so einen Malabar-Spinat und der ist auch ein bisschen rötlich. Spannend, oder?
Mhm.
So, auf geht's. An Andi hoch, bitte. Noch nicht einbuddeln, bitte, weil die brauchen noch ein bisschen mehr Abstand. Ne? Es ist so, dass einige Pflanzen ein bisschen größer werden, zum Beispiel wie der Kürbis. Das heißt, den würden wir jetzt an den Rand pflanzen. Und da hast du den Kohlrabi, der könnte zum Beispiel hier in die Mitte.
Kann die hier
hin? Emilia, guck mal, hier ist noch Mango, den kannst du gerne übernehmen. Ferdinand, guck mal, ich habe noch einen wichtigen Hinweis. Ihr könnt gerne Löcher buddeln, das ist gar kein Problem. Aber lasst uns in die Löcher ruhig Wasser und Feuchtigkeit geben, weil die können dann direkt hier mit der Wurzel trinken. Der Schnittlauch hat ja schon sehr, sehr lange. Und ihr werdet sehen, wenn wir jetzt, putze den einfach mal raus, jemand von euch, den Kürbis aus dem Pott, der hat nämlich noch größere Wurzeln. Guck mal, die sind schon so lang, dass sie sich hier schon verzweigen. Der Salat, der wird schon ein bisschen runder, also der wird von der Größe schon... Genau, du kannst gerne schon buddeln. Und guck mal, hier ist uns auch noch ein zweites Gerät. Die Ringelblume ist da gut an der Seite, also von der Größe her. Und genau, da kannst du vielleicht noch einen Ticken weiter rüber. Guck mal hier, wo ich jetzt mit dem Finger bin. Gerne erst das Wasser. Ne? Das hatten wir ja sozusagen vom Schritt gesagt. Guck mal, ob du hier vielleicht an den Palmkohl dann noch ein bisschen lockerst, dass das Wasser direkt an die Wurzel kommt. Das wäre super an den warmen Tagen heute, ne?
Gemüse, Salat und Blumen vom Hochbeet an der Erich-Kästner-Grundschule in Bonn. Für die Sommerferien gibt es natürlich einen Gieß- und Betreuungsplan. Wer wohnt in der Nähe? Wer kann sich wann um die Beete kümmern? Kinder, die selber pflanzen, pflegen und ernten, mögen später dann manche Gemüsesorte, die vorher verschmäht wurde, heißt es. Deckt sich das, Frau Schuster, mit Ihren Erfahrungen in der Familie und rundum im Garten?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Also unsere Kinder haben vor allen Dingen Mangold kennengelernt, den die jetzt wirklich sehr gerne mit Pasta essen. Dann Spinat kannten sie vorher schon, aber eben nicht den frischen Spinat. Aber auch rote Beete. Und Kürbis natürlich. Und das liegt nicht daran, dass das bei uns früher nicht auf den Tisch gekommen ist, sondern es liegt daran, dass die Kinder das einfach auf dem Acker selber geerntet haben oder auch teilweise am Anfang sogar mitgepflanzt haben. Und das ist, ja, das hilft einfach. Die kennen sich jetzt ganz gut aus und mögen und essen viel mehr Sachen, die sie früher verschmäht haben.
In Grünstadt hört uns Frau Schramm zu. Hallo Frau Schramm.
Ja, hallo.
Und ich glaube, das, was Sie gerne erzählen oder fragen möchten, das schließt einigermaßen an diese Schulgeschichte.
Ja, ich habe es gerade also sehr aufmerksam verfolgt und fand das sehr schön, dass die einen Gießplan haben. Also bei uns habe ich das Problem, dass eben kein Gießplan existiert und meine Freundin und ich das alleine machen müssen in den Sommerferien. Und wir haben die trockenste Gegend in ganz Deutschland. Und jetzt brauche ich einfach ein bisschen Unterstützung, vielleicht ein paar Tipps, was man pflanzen kann.
Sind Sie noch da?
Ja, ich bin noch da.
Was man pflanzen kann und was einigermaßen trockenheitsverträglich
genau,
ist, meinen Sie?
Genau.
Da frage ich mal die zwei Expertinnen, Frau Remmel, Frau Ivanov. Wer möchte dazu was sagen?
Also ich würde erstmal nochmal nachfragen, geht es um Hochbeete oder geht es um wirkliche?
Nee, es sind normale Beete, ich sag mal überschaubarer Größe. Wir haben also einen kleinen eine Weinzeile, die ist natürlich sehr trockenheitsverträglich. Und an den Rändern haben wir Beeren gesetzt und in der Mitte ist es wirklich total trocken.
Also da ist zuallererst ganz wichtig, dass der Boden entsprechend gut vorbereitet ist, dass da vielleicht auch im Winter eine Gründüngung immer wächst, von Herbst bis Frühling. Denn ein Boden, der wirklich gut gepflegt und gut in Schuss ist, der hat halt eine natürliche Wassernachlieferung, die von unten nach oben stattfindet. Und das ist eine Sache, die den meisten Gärtnern nicht so klar ist, wenn sie nur die Erfahrungswerte vom Blumentopf sozusagen her haben.
Ja, das stimmt. Da habt ihr absolut recht. Der Boden ist nicht gut.
Und wenn man da würde ich jetzt vor allen Dingen auf tiefwurzelnde Gemüsearten setzen und Zum Beispiel also Möhren, Mangold, solche Gemüse, ja, denke ich mal, würden das noch am ehesten schaffen, wenn man ihnen aber einen guten Start verschafft. Also am Anfang brauchen die halt einfach das Wasser. Und erst wenn sie sich richtig fest verwurzelt haben, dann kommen die auch über lange Trockenperioden zurecht. Der Mangold zum Beispiel, der große Blätter, der hat dann eine hohe Verdunstungsoberfläche. Aber das heißt, wenn es dann heiß wird und tagsüber sieht man dann wirklich die Blätter auch runterhängen. Das heißt aber nicht, dass der Mangold da jetzt vertrocknet, sondern der versucht einfach, die Verdunstungsoberfläche zu verkleinern. Und ich denke mal, also jetzt in Ihrem Fall, da wäre der erste Schritt, den Boden zu verbessern und vielleicht jetzt so auch, kann man auch um die Jahreszeit noch wunderbar machen, eine Gründüngung auszusäen. Und erst wenn der Boden einigermaßen dann gut in Schuss ist, kann man es dann mit richtig Gemüsepflanzen versuchen.
Ja, also es ist ein sehr wertvoller Tipp, weil im Moment habe ich, also ich kämpfe wirklich mit dieser Winde, die diese hellen Blüten hat, die kommt bei Trockenheit überall super durch. Hm. Und würde die denn verschwinden, wenn ich mit einer Gründüngung arbeite, oder mischt sich das dann und ich kriege es gar nicht mehr in den Griff?
Nee, das kommt immer sehr darauf an, welche Gründüngung man da einsetzt und vor allen Dingen zu welcher Jahreszeit. Wenn Sie jetzt im Herbst zum Beispiel eine Mischung aussäen, wo auch Klee drin ist, der unterdrückt ganz fantastisch das Unkraut. Also sagen wir mal, im Spätsommer sollten sie dann aussäen. Sobald er einmal so einen schönen Teppich gemacht hat, ich weiß ja nicht, um welche Flächengrößen es sich da jetzt handelt. Ja,
etwa 30 Quadratmeter.
Ja, aber das ist ja schon so, dann, genau, da würde sich das durchaus lohnen. Da entsteht dann so eine Art Teppich, der unterdrückt dann das Unkraut. Und Sie können den dann auch regelmäßig, oder sollten das dann auch regelmäßig mähen, damit eben, wenn Unkräuter hochkommen, die dann wieder abgeschnitten werden und der Klee wächst dann ja immer wieder nach. Und der macht eben eine ganz, ganz tolle Bodengare, schafft der. Und
Der Klee ist kein Unkraut. Ich dachte mal, der Klee wäre auch ein Unkraut.
Nein, der ist ganz, ganz wichtig, besonders in der ökologischen Landwirtschaft, weil er bindet Luftstickstoff und der bringt halt ganz wichtige, mit Hilfe von Knöllchenbakterien bindet er diesen Luftstickstoff. Und der schafft eine perfekte Voraussetzung, um dann später Gemüse dort anzubauen. Sie würden den dann im Herbst oder Spätsommer, Herbst aussäen, idealerweise sogar dann ein komplettes Jahr wirklich stehen lassen, immer wieder mähen. Dann haben Sie das, was Sie oben abmähen, als Mulchschicht, können Sie dann um die Beerensträucher zum Beispiel einsetzen. Und dann im Endeffekt, wenn der Klee dann irgendwann umgebrochen wird, das sollte man dann im ganz frühen Frühling machen, dann sicherstellen, dass er halt auch nicht mehr hochkommt, immer wieder hacken und dann kann man da halt Gemüse anbauen.
Ja, also vielen Dank, das ist ein ganz wertvoller Tipp für uns, weil dieser Kampf, der kostet uns ganz viel Kraft.
Der wird dann durch die Gründüngung übernommen, dieser Kampf.
Genau, sehr gut. Ja, also herzlichen Dank erstmal aus Grünstadt.
Frau Schramm, Ihnen vielen Dank.
Ja, wiederhören.
Wiederhören. Ich möchte die Frage zum Gießplan noch mal weitergeben an Sie, Frau Remmel, und auch an Sie, Frau Schuster. Wie machen Sie das, Frau Schuster, in Ihrem Garten? Die Leute verreisen ja im Sommer oft, nämlich dann, wenn das meiste wächst und Wasser braucht und Pflege.
Genau, also zumindest sind ja viele Familien dabei, das hatten wir schon gesagt. Und die sind natürlich irgendwann auch mal 2 oder 3 Wochen im Urlaub. Und bis die aber dann in den Urlaub fahren, also bis wir Sommerferien haben, sind ja schon die meisten Pflanzen nicht mehr so ganz klein. Das heißt, sie müssen auch nicht mehr so viel gegossen werden. Und wir machen es halt so, dass wir uns entweder Nachbarn fragen, der eben vielleicht dann keine Schulkinder hat, also Nachbarn auf dem Acker meine ich, der dann eben das Gießen übernimmt. Oder wir finden Freunde, die da sind und gießen können und dafür eben dann auch ernten dürfen. Und das finden die auch manchmal ganz toll, das dann 2, 3 Wochen zu machen. Also das bis jetzt hat es immer gut geklappt.
Frau Remmel, was kommt von Ihnen als Anregung für diese vielleicht doch etwas schwierige Phase im Jahr?
Ja, also erstmal unterstützen wir das ganz sehr, dass die Gärtner sich untereinander vernetzen, also wirklich auch Gießgemeinschaften bilden. Und wir haben auch WhatsApp-Gruppen, wo dann auch viel Kontakt in diese Richtung ist mit dem Gießen. Man muss allerdings dazu auch sagen, wirklich, es muss auf dem Feld, auf dem Acker nicht so viel gegossen werden. Also wir haben Gärtner wirklich, die haben nie gegossen. Die gießen am Anfang ihre kleinen Pflanzen, ihre Jungpflanzen, dass die schönen Start haben und danach nie wieder. Da ist dann wirklich einmal hacken spart dreimal gießen, so rum. Also wirklich einen lockeren Boden haben und da muss man auch nicht so viel gießen. Die Pflanzen, die wurzeln sehr, sehr tief, die wurzeln teilweise bis einen Meter tief. Das können sie auch nur auf einem Feld und eben nicht in einem Blumentopf. Genau, und man muss wirklich nicht so häufig gießen und da reicht dann auch einmal die Woche zu gießen und dann kann man auch, wenn man im Urlaub ist, wirklich Bekannte fragen, Gartennachbarn fragen und das funktioniert eigentlich immer ganz gut.
Ja, also bei dem Gießen, das zu viele Gießen ist so ein klassischer Anfängerfehler. Also dass die wirklich mit der Gießkanne dann jede Reihe lang gehen. Und der Bauer, der stellt ja auch, also unser Gemüsebauer, der stellt ja auch große Fässer auf, sodass wir das Wasser nicht von zu Hause mitbringen müssen. Und auch diese Fässer, das Wasser reicht natürlich nur, wenn alle auch nur das gießen, was gegossen werden muss. Und Das lernt man dann aber mit der Zeit. Und dann braucht man auch nicht so viel zu gießen, genau.
Ja, bei uns ist das Thema Gießen jedes Jahr, also besonders im letzten Jahr natürlich, ein großes Thema gewesen. Und wir versuchen auch genau das zu vermitteln, dass Gießen wirklich in Maßen viel sinnvoller ist, als jetzt mit der Gießkanne einmal die Parzelle abzulaufen und überall ein bisschen drauf zu gießen. Auch Gießen will gelernt sein, das richtige Gießen. Man muss vor allem sehen, dass man damit nicht die Wurzeln freispült, sonst erreiche ich ja genau das Gegenteil, dass dann nachher die Wurzeln keine Erde mehr, keine Erdabdeckung mehr haben und die Sonne dann ein leichtes Spiel hat, die auszutrocknen und dann stirbt die ganze Pflanze. Also wenn manchmal verzweifelte Menschen vor uns stehen und sagen, ich habe so viel gegossen, es trotzdem alles vertrocknet, man schaut sich das dann vor Ort auf der Parzelle an, dann ist die Antwort ganz schnell, die Lösung ganz schnell gefunden. Und uns ist das da eben auch ein sehr großes Anliegen zu vermitteln, dass Gießen wirklich hauptsächlich für das Gießwasser hauptsächlich für die Jungpflanzen genutzt wird, weil wir gar nicht in den Mengen Gießwasser zur Verfügung stellen können. Deswegen nennen wir das auch gar nicht mehr Gießwasser, sondern Wasser zur Bewässerung der Jungpflanzen.
Ich möchte Herrn Hemtenmacher aus Troisdorf mit in unser Gespräch einbeziehen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag auch an alle Damen. Ich stelle fest, ich bin einer der wenigen Herren, die jetzt in der dritten Generation, nicht in der Generation, sondern dritten Saison, einen Ackerbearbeitet und Sie haben schon ja sehr viel Passendes dazu gesagt und ich würde gerne auch nochmal grundsätzlich sagen, was das uns bedeutet. Also das ist schon erstaunlich, ich sage gerne salopp, jeder sollte eigentlich einmal in seinem Leben so etwas gemacht haben, um auch entsprechende Hochachtung vor unserer Landwirtschaft zu haben. Ich selber acker hier also in der Köln-Bonner Bucht in Troisdorf und da haben wir auch ein sehr ausgeräumtes Feld. Das heißt, wir haben Monokultur, wohin das Auge sieht und unser Acker hier, den wir gepachtet haben, ist also da eine richtige Oase und es ist ein Traum, muss ich schon sagen, macht wirklich glücklich. Vor allen Dingen abends Sonnenuntergang auf dem Acker, auch mit Gleichgesinnten, mit Tieren. Wir kamen vor 30 Jahren hierher, da gab es keine Hasen, da gab es viele Hasenkaninchen im Feld. Inzwischen also sind die Hasen selten. Auf dem Acker habe ich einem Auge in Auge gestanden. Gut, das sollte natürlich nicht neben unseren Kohlköpfen sein, darum war ich auch darauf aufmerksam geworden. Also der Aufwand ist groß. Wir haben ihn irgendwann wieder durch das Türchen herausgelassen. Das sind also auch alles Dinge, die jetzt eben von unserem Verpächter vorbereitet wurden. Der Zaun soll also dann natürlich die Kaninchen abhalten, aber die Vögel, die Insekten. Es ist wirklich eine kleine Oase im Feld. Und es ist auf der anderen Seite ein bisschen Psychologie. Sie müssen wirklich schon auf dem Acker sein, wenn der Acker ruft. Und da mache ich das zusammen mit meiner Frau und da muss ich dann auch, wenn eben schon mal da eine Menge ausgerupft wurde, was da eigentlich stehen bleiben sollte, Psychologie anwenden. Und trotzdem, wir haben also immer so viel geerntet. Ich habe 3 Jahre jetzt hintereinander das und das erste Jahr war ein wirklich fettes Jahr und danach kamen jetzt eben diese 2 Dürreperioden im vorigen Jahr und jetzt in diesem Jahr wieder.
Herr Hemtenmacher, darf ich mal einhaken? Es kommt zum Ausdruck, dass Sie ganz begeistert sind und mit viel Herzblut dabei sind. Ich würde gerne an unsere Damen hier fragen, wenn Leute das jetzt auch gerne möchten, aber überhaupt keine Ahnung haben von dieser Sache, kann man auch als blutiger Laie einsteigen mit einem Mietacker? Frau Schuster.
Ja, das kann man auf jeden Fall, denn es sind ja, also bei unserem Gemüseacker ist das auf jeden Fall so, dass über 30 Sorten ja eingesät sind. Und die wachsen ja erstmal von alleine. Und dann kommt das Thema mit dem Unkraut, da kann man sich ein bisschen erkundigen. Und sonst muss man ja einfach nur ein bisschen pflegen. Also ich glaube, also viel Fachkenntnisse braucht man nicht dazu.
Ja, also ich würde auch sagen, gerade für die Leute, die noch keine Erfahrung mit dem Gärtnern haben, ist es ideal, weil man hat wirklich komplette Unterstützung, entweder irgendwie vom Landwirt vor Ort oder vom Team im Hintergrund, also auch mit Gartenwissen nochmal, was dann wirklich jeden Monat rausgegeben wird, sodass man wirklich häppchenweise immer die Infos bekommt, sich das nicht selber raussuchen muss. Dadurch, dass das Feld vorbereitet ist, muss man sich auch keine Gedanken machen, welche Kulturen gut zusammenpassen. Also das ist schon gegeben und gerade dann sollte man als blutiger Anfänger das mal ausprobieren.
Ich wollte noch einmal ganz kurz dazu sagen, es gibt ja auch mal so Sachen wie, oh, jetzt sitzen da komische Käfer auf den Kartoffelpflanzen. Dazu schickt dann unser Gemüsebauer immer auch eine Mail und sagt so, das sind Kartoffelkäfer, die müsst ihr absammeln und so. Also da ist eben diese Unterstützung, die kommt auch immer dann zur richtigen Zeit und sonst fragt man die anderen, kein Hexenwerk.
Ich finde, mein Mann hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. So im ersten Jahr ist es halt auffällig, die Neuansteiger sind dann natürlich immer ganz stark vertreten zu den Ackerterminen, haben jede Menge Fragen, würden einen am liebsten immer gleich mit auf die Parzelle führen und die Fragen vor Ort stellen und jede Pflanze zeigen. Und im zweiten Jahr sieht man sie dann jetzt schon weniger, sind weniger Fragen da. Und im dritten Jahr, da leiten die dann schon sozusagen ihre eigene Selbsthilfegruppe vor Ort. Aber der Herr Hemdenmacher hat auch einen sehr wichtigen Aspekt noch angesprochen, finde ich. Und zwar jetzt auf dem Gartenglückfeld in Troisdorf, da ist das, finde ich, auch besonders, fällt es besonders ins Auge, dass das so ein kleines, blühendes Kleinod ist, weil eben in dieser ausgeräumten Agrarsteppe, da kann man das fast nennen, aber wo eben viele Monokulturen wachsen und wo intensiv konventionelle Landwirtschaft betrieben wird und gespritzt wird, da ist das so wertvoll, dass wir eben gerade mit unserem Feld also einen blühenden Aspekt schaffen. Das ist unglaublich, wie viel Feldlärchen man da hört. Es summt, es brummt und sobald man ein paar Meter weiter weggeht und in den Zuckerrüben steht oder an dem Mais steht, da hört man nichts mehr. Und an dem Gartenglückfeld, da ist halt ein unglaubliches Leben. Wir haben drumherum Sonnenblumenhecken, wir haben und auch hier Phacelia und Buchweizenmischungen. Also wir versuchen auch ganz viel für Insekten bereitzustellen, für Insekten extra anzubauen. Auch innerhalb der Gemüsereihen sind nochmal Blumenreihen, wo es auch darum geht, Insekten anzulocken. Natürlich auch die Nützlinge.
Und was Essbares drauf wächst aus Ihrem Feld, auf Ihrem Feld, davon haben Sie einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, auf den mein Blick hier immer fällt. Tomate erkenne ich. Was ist da sonst noch drin in Ihrem Topf?
Genau, ich habe mal ein paar Pflänzchen mitgebracht und eine Mini-Parzelle bepflanzt sozusagen. Da ist eine kleine Tomatenpflanze drin, da ist Spitzkohl drin, Fenchel, Rotkohl und auch eine ganz scharfe Thai-Chili-Pflanze. Und das sind die Tomaten und Chili zum Beispiel, das sind Pflanzen, die wir wirklich auf dem Hof alle selber vorziehen. Im frühesten Frühling fangen wir damit schon an und uns ist da eben sehr wichtig, dass wir da ausschließlich samenfestes und natürlich ökozertifiziertes Saatgut einsetzen. Viele alte Sorten und auch diese Jungpflanzenanzucht, die ist ein ganz wichtiger Aspekt am Hof.
Ich möchte Thomas Meinert begrüßen. Er ist ins Studio gekommen mit den Hörerfragen. Was steht noch zu beantworten aus?
Ja, einmal noch eine kleine Ergänzung. Ein Hörer aus Niedersachsen sagt, da ist die Monokultur im ländlichen Raum sehr, sehr groß, aber leider ist es zu weit weg von den Städten. Also er wünschte sich, dass da mehr auch auf dem Lande passiert in dieser Richtung. Dann Frage zur Infrastruktur. Wie ist das denn, wenn man sich nach dem Arbeiten die Hände waschen muss, wenn man mal aufs Klo muss, gibt es da ein Plumpsklo und werden dann die Gartengeräte gemeinsam genutzt und abgestellt oder eingeschlossen oder muss man die immer im Auto mitbringen oder auf dem Fahrrad? Also die Infrastruktur. mit drei Fragen.
Ja, da könnte ich was zu sagen. Also tatsächlich werden Gartengeräte gestellt. Die müssen natürlich, nachdem sie benutzt werden, auch ein bisschen wieder sauber gemacht werden und wieder zurück in die Kiste gebracht werden und nicht einfach liegen gelassen werden. Also es klappt aber im Ganzen ganz gut. Es gibt Gießkannen, es gibt Wasserfässer, das hatte ich eben schon erwähnt.
Hände waschen.
Das sage ich gerade. Wir wohnen ja so nah. Wir gehen ja da. Also wir brauchen da nicht, wir müssen da nicht zur Toilette gehen und wir waschen uns dann nach dem Ackern, nach der Arbeit auf dem Acker zu Hause die Hände. Ich denke, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, es gibt keine Gelegenheit, das dort zu machen. Also aber die Hände wäscht man einfach da in dem Gießwasser, sonst zur Not am Wasserfass macht man die ein bisschen sauber. Also und der eine oder andere, der dann doch mit dem Auto hinkommt, weil er mal mehr erntet oder weil Matschwetter ist, der hat dann vielleicht Gummistiefel im Auto oder so.
Schädlinge sind ein großes Thema bei den Fragen. Da gibt es Wühlmäuse, da gibt es Schnecken. Es gibt aber auch andere lästige Tierchen, die einem die Ernte ganz schön vermiesen können. Was wird gegen Schädlinge gemacht?
Also das ist so, dass beispielsweise Wühlmäuse auf den in Selbsterntegärten in der Regel nicht vorkommen, genauso wie die klassische Nacktschnecke eigentlich nicht so arg vertreten ist, weil das hat was mit der Bewirtschaftung zu tun. Das geht da ja um einen ganzen, wir sprechen da gleich mal von einem ganzen Acker und der wird ja auch in seiner Gesamtheit bewirtschaftet. Nach der Abernte heißt es, früher oder später wird der bearbeitet, gepflügt. Und dabei werden dann so Wühlmausgänge, Wühlmausbehausungen würden komplett zerstört werden. Das heißt also wirklich, dass Wühlmäuse sich ansiedeln, das passiert nicht. Genauso Schnecken, die Brut von der Schnecke wird dabei bei der Bodenbearbeitung verschüttet. Die ist darauf angewiesen, dass ein Boden so relativ unberührt ist, wie beispielsweise, wenn daneben Wiesenflächen sind. Dann findet man mal vereinzelt Schnecken auch auf dem Feld, die rübergekrochen kommen. Aber mit richtig klar der klassischen Nacktschnecke, die so unheimlich viel Schaden in kleinen Gärten, in Gemüsegärten anrichten kann, da haben wir eigentlich gar keine Probleme.
Wie ist es mit Düngen und Pflanzenbehandlungsmitteln, Frau Remmel?
Also bei uns auf den Flächen darf man nicht irgendwelche chemischen Mittel spritzen. Also es geht wirklich schon darum, dass man das Ganze sehr naturnah macht. Also wenn wirklich mal Schädlinge da sind so eher auch die typischen Schädlinge, so der Kartoffelkäfer oder die weiße Fliege, die werden dann abgesammelt. Also das ist dann vielleicht zeitlich ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist halt wirklich sehr naturnah das Ganze. Und gedüngt werden muss eigentlich auf den Ackerflächen auch nicht. Also die werden vorbearbeitet vom Landwirt und dann reicht das für die Saison.
Ja, das gilt für unsere Fläche auch genauso. Ja, so hat man auch dann das Gefühl, dass man eine gesunde Ernte nach Hause bringt und dass man das auch gerne mit den Kindern zusammen isst.
Wir düngen sehr bedarfsgerecht, das heißt auch wirklich reihenweise. Da haben wir uns spezielle Konstruktionen einfallen lassen, die mein Mann an unseren kleinen Traktor angebracht hat. Und so kann man wirklich gucken, welche Kultur benötigt, wie viel Düngung. Und wenn Leute nachpflanzen möchten, wenn dann Gärtner kommen und Tomaten und noch zusätzlich Chili, Paprika, Auberginen, was weiß ich, setzen möchten, dann können sie ja die Jungpflanzen von uns eben beziehen und bekommen dann auch gleich einen organischen Dünger noch mit dazu. Wir haben zum Beispiel auf dem Feld auch ein Plastiktabu ausgesprochen und das kann man halt nicht nur einfach so sagen, sondern ich finde, man muss den Leuten dann auch Alternativen bieten und das tun wir, indem wir jetzt zum Beispiel jetzt eben diesen ökologischen Dünger gleich mit ausgeben oder jetzt in Sachen hinsichtlich der Plastikgeschichten sagen, hier, ihr könnt von uns dann eben als Alternative zur Plastikschnur irgendwelche naturbelassenen Schnüre bekommen.
In Hamburg hört uns Sebastian Junge und ich lese den Zusatz, er kommt gerade von seinem Mietacker. Hallo, Herr Junge.
Moin, guten Morgen.
Moin. Was fanden Sie heute vor auf Ihrem Mietacker?
Auf unserem Mietacker fand ich heute reichhaltige Ernte an Bohnen und Erbsen vor, sowie Mangold, Salate, die letzten Kohlrabis und eine ganze Menge Bohnen zum Bearbeiten.
Was war für Sie die Motivation, einzusteigen als Mietgärtner?
Das ist für mich zwei Seiten. Zum einen betreibe ich selbstständig ein Bio-Restaurant in Hamburg und habe das als Schulungsobjekt für uns und unsere Köche. Und zum anderen finde ich es einfach eine sehr lohnenswerte Arbeit, dem Feld, dem Boden näher zu kommen und zu sehen, was es was man tun muss, sei es als Koch oder als Endverbraucher, bis man ein bestimmtes Gemüse auf dem Teller hat.
Dankeschön, Herr Junge. Alles Gute.
Dankeschön. Wiederhören.
Wie weit muss man zum Acker fahren? In Berlin stellt sich diese Frage mehreren Hörerinnen, die sagen, es ist alles zu weit, ich habe es wieder aufgegeben. Eine andere sagt, ich suche was in der Nähe, aber ich habe noch nichts gefunden. Also gerade Berlin, der Großraum, da gibt es ja viel Bedarf. Wie findet man den richtigen Acker?
Ja, ich sag mal was zu, weil wir haben nämlich auch zwei Standorte in Berlin von meiner Ernte. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man relativ nah am Feld ist. Also wir empfehlen es dann auch nicht mehr, wenn man wirklich zu weit mit dem Auto fahren muss. Das würde einfach dem ganzen Konzept keinen Sinn mehr geben. Man muss schon schauen, dass es nah ist, beziehungsweise es kann ja auch nah an der Arbeitsstelle sein, dass man mal vor der Arbeit oder nach der Arbeit hinfährt. Oder wenn man es wirklich unbedingt machen möchte und keine andere Parzelle einfach vor Ort gibt, dann muss man es als ein Wochenendprojekt machen und einmal in der Woche ein bisschen länger hinfahren. Das funktioniert auch sehr gut, wenn man die Zeit dann aufbringt.
Frau Ivanow, sehen Sie das auch als Möglichkeit für Landwirte, sich in bestimmten Gegenden einfach für dieses Konzept zu interessieren und zu gucken, ob nicht auch Kunden in der Nähe sind, die sowas schön fänden, zum Beispiel rund um Berlin oder auch in den östlichen Bundesländern, wo es meines Wissens solche Mietäcker überhaupt gar nicht gibt?
Ja, also dass es in den östlichen Bundesländern das weniger gibt oder gar nicht, bis hin zu gar nicht gibt, das hat bestimmt seine Ursache mit darin, dass die Menschen dort einfach noch viel eher den Bezug zum eigenen Gemüse haben, zum eigenen Gemüsegarten haben. Bei uns ist es ja so, dass da wirklich eine ganz erschreckende Wissenslücke klafft. Die Nachkriegsgeneration, die ist noch recht fit im Gärtnern und die oder sehr fit. Aber jetzt die jungen Menschen heutzutage, ich habe schon ein paar Mal gedacht, wenn man Leuten da ein paar Quadratmeter Boden zur Verfügung stellt, Kartoffeln und Saatgut geben würde, ein Teil der Leute, die würden einfach verhungern. Die würden überhaupt nicht wissen, wie sie daraus sich davon dann ernähren sollen, wie sie da was sie damit anfangen müssen. Und es ist aber so, das wollte ich gerade noch ergänzend sagen, dass in Berlin, da gibt es auch ein anderes Konzept noch der Selbsterntegärten. Das sind die Bauerngärten und da wird das ganze kreisrund angelegt und dann werden so Tortenstücke vergeben. Denn da werden dann die Kulturen wirklich in Kreisform auch angebaut. In der Mitte ist sogar eine Bewässerung. Das heißt, das Thema Bewässern, das entfällt da. Das ist ja auch ein sehr trockener Standort. Berlin und Umgebung, eine sehr trockene Gegend. Und es gibt überall die verschiedensten Konzepte. Das müssen wir einfach nochmal gut im Internet recherchieren, wo da vielleicht der nächste Standort in der eigenen Umgebung ist. Aber natürlich ist da noch wahnsinnig viel Potenzial deutschlandweit und wir hoffen einfach noch viele Landwirte zu begeistern, die das auch selbstständig dann aufbauen.
Herr Weißfuß wohnt in der Nähe von Gera in Thüringen und ist Acker, Gemüsebauer im Kleingarten, die Kleingartenanlage. Aber er sagt, in der Anlage gibt es Probleme, drei Gärten stehen leer und viele wollen natürlich auch nicht viel Geld ausgeben, um das sich da einzukaufen. Dann muss man ja erstmal noch die Laube kaufen. Gibt es auch so Modelle, wo man vielleicht in Kleingartenanlagen mal auf Probe gärtnern kann? Ist da was bekannt? Denn sonst ist der Unterschied zum Mietacker und der Kleingartenanlage, der ist ja doch recht groß. Also
genau, der Unterschied ist recht groß. Einmal dadurch, dass es einfach wirklich nur für diese eine Saison ist. Also mir selber sind jetzt keine Modelle bekannt, wo man in einem kleinen Garten quasi dann nur für ein paar Monate oder sowas das vermietet. Und ich glaube auch, dass die Umsetzung schwer wäre, das quasi in einen Mietgarten umzuwandeln, weil es wirklich ein Acker ja bei uns ist, das durchgängig ist, ohne Zäune zwischen den einzelnen Feldern. Und
Aus den Niederlanden hat sich ein Hörer gemeldet und er sagt, da wird der Preis für die Parzelle nach Quadratmetern berechnet. Zurzeit ist das in den Ostniederlanden, sind es etwa 20 Cent für den Quadratmeter. Da stellt sich aber dann auch die Frage, wie groß muss denn die Parzelle sein von bis? Was ist sinnvoll für eine Einzelperson oder für eine Familie oder mehrere Familien? Gibt es da Erfahrungen?
Ja, also unsere Parzelle oder die Parzellen, die wir gemietet haben, die sind ja jeweils 100 Quadratmeter groß und das ist schon recht groß. Also da können eigentlich eher zwei Familien gut über die ganze Saison satt werden. So, das ist so unser Erfahrungswert.
Und der Quadratmeterpreis?
Den zahlen wir 300 Euro.
Für 100 Quadratmeter, dann kann man das ausrechnen. Mhm. Welche Böden eignen sich denn, welche Böden eignen sich nicht? Es gibt ja magere Böden, es gibt sehr ertragreiche Böden. Wie schaut das aus? Oder wenn man sozusagen bestimmte Gemüse ernten will, muss man dann auch auf den Boden achten? Das ist die Frage, die sich ja umgekehrt daraus ergibt.
Ja, das ist sicher so, dass man ganz standortspezifisch gucken muss, welche Gemüse kann ich anbauen. Es hat was mit der Bodenpflege zu tun. Das Thema hatten wir ja vorhin. Zum Beispiel die Gründüngung ist ganz wichtig. Dann kann ich immer gucken, wenn ich einen schweren Boden habe, würde ich da logischerweise sowas wie jetzt eine Schwarzwurzel nicht anbauen, weil die bricht mir ja schon bei der Ernte ab. Ganz sandige Böden, durchlässige Böden, würde ich dann trocken, so Pflanzen nicht anbauen, die nicht trockenresistent sind. Und da spielt man dann halt ganz viel mit den verschiedenen Kulturen. Aber es ist immer erstaunlich, auf was für Böden man noch Gemüse anbauen kann.
Sagen Sie gerade noch, welche Pflanzen sich für die Gründüngung eignen? Klee hatten wir ja eben schon,
zum Beispiel
mit der Frau Schramm.
Ja, da gibt es ganz verschiedene. Wir arbeiten auf jeden Fall, wenn man es längerfristig stehen lassen möchte und eben den Luftstickstoff binden möchte, Nährstoffanreicherungen im Boden haben will, dann arbeitet man mit Kleegrasmischungen. Dann gibt es verschiedene Blühmischungen. Wir haben zum Beispiel, um den Boden auch aufzuschließen, aufzubereiten, da säen wir Sonnenblume, Phacelia, Buchweizen aus, weil die eben auch eine schöne Bodengare machen, gleichzeitig eben für Insekten ganz viel Nahrung bereitstellen. Und die Sonnenblume hat eine Pfahlwurzel, das heißt, die durchbricht auch Verdichtungen, die tiefer am Boden sind. Da gibt es so viele verschiedene. Jetzt gerade haben wir ein Sandhafer-Zottelwicken-Gemenge ausgebracht. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine eigene Wissenschaft für sich.
Und wer bestimmt, was angebaut wird? Gibt es da so ein Minimumsortiment an Gemüse und man ergänzt es dann oder bekommt man gleich die ganze Palette eingesät?
Also, und was ist mit den Dingen, die man nicht so gerne mag?
Also bei uns ist es so, dass über 30 Sorten eingesät werden. Die meisten lassen wir auch so wachsen, bis auf die dicken Bohnen, die wir nicht mögen. Die nehmen wir dann raus und pflanzen da was Eigenes, was anderes. Oder wir finden es auch eben, wie gesagt, immer schön, noch mal ein paar alte Sorten oder eine Süßkartoffel zu ergänzen, um die Palette dann so auf das abzustimmen, was wir eben gerne essen. Und ja, das kann man ja dann individuell anpassen. Auch das löst auch nicht sehr viel Arbeit aus. Also das kann man ganz gut machen. Aber was ich gern noch mal schnell sagen möchte, ist, ja, es kostet 300 Euro, aber die meisten Pflanzen sind ja schon gesetzt und wir haben auch keine Kosten durch das Wasser oder so. Und wir ernten ja auch viel und man erntet wirklich viel. Also wenn man sich überlegt, was das Gemüse kosten würde, wenn ich es einkaufen gehen würde von April bis Oktober, dann habe ich das Geld sicher wieder raus. Also das muss man eben auch berücksichtigen, wenn man über die Kosten nachdenkt.
Und wenn es dann zu viel wird, fragt nämlich auch jemand, gibt man es an Tafeln, an Freunde? Es gibt ja dann immer die Salatsaison, die Tomatensaison, die Zucchini-Saison und dann kommt alles auf einmal.
Aber man lernt natürlich auch, die Salatpflanzen so zu setzen, dass man immer einen Salat hat und immer ein kleiner auch wieder nachwächst, wenn man erntet. Also auch das kann man ein bisschen steuern. Aber wie gesagt, schon erzählt, wir verschenken auch viel.
Bei uns gibt es auch noch die sogenannten Wunschreihen. Das heißt, da sind wirklich von vornherein drei Reihen, die wir nur mit Spinat aussäen, der eben auch gleichzeitig wieder diesen Gründüngungseffekt hat, den ich aber auch beernten kann. Und ihn dann, sobald der beerntet ist, rausmache und dann stattdessen eben noch Pflanzen zusätzlich setzen kann, die ich gerne damit in meinem Sortiment stehen hätte.
Und Frau Remme, man kann auch gewisse Dinge ja konservieren. Was gibt es da für Ideen? Kurz
ja,
vorgestellt.
Genau. Also man kann natürlich die Ernte klassisch einfrieren, einkochen oder auch fermentieren. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dann auch bis in den Winter noch von der eigenen Ernte was zu haben.
Was ist Ihr Lieblingsrezept?
Mein Lieblingsrezept? Im Moment sind das die Kohlwraps. Also das ist nichts für längerfristig, aber jetzt kann man den Kohl schon lecker essen und dann anstatt ein Brot quasi dann Kohl als Wrap benutzen.
Also bei uns ist es so, dass wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, auch Suppen zu kochen. Das ist relativ schnell gemacht und da freut man sich einfach im Herbst, wenn man einfach eine schöne Suppe, eine Kürbissuppe oder Zucchinisuppe essen kann. Auch Rote-Bete-Suppe schmeckt super und das machen wir sehr gerne.
Die Ackersaison dauert noch bis zum Herbst, aber der Marktplatz über das Glück des Mietgärtnerns, der geht jetzt zu Ende. Vielen Dank an Katrin Ivanov, Astrid Schuster und Ina Remmel.